Hey Daniel!
Hey Marion, grüß dich!
Ewig Hallo. Nicht gesehen.
Ewig nicht, nein.
Darf ich dir meinen Arm anbieten?
Natürlich, so wie immer, wie gewohnt.
Auf zum Picknick.
Ja, Picknick!
Danke,
die ganze Woche schon drauf gefreut.
Danke, dass du mal nach Dresden gekommen bist.
Ja, sehr gerne. Ich komme ja sehr gerne hier nach Dresden. Hier gibt es ja immer viel zu sehen, zu entdecken, zu fühlen, zu hören, zu riechen.
Genau.
Straßenbahnverkehr hier, oder?
Ja.
Kennt man gar nicht aus der Provinz.
Herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel. Wir befinden uns jetzt gerade am Elbufer. Neben mir steht Daniel im, noch grünem Gras. Mit schönem Blick auf die Hofkirche. Was haben wir heute alles so Schönes vor, Daniel?
Naja, heute haben wir ja vor, uns mit unserem Günther AK Konstantin zu treffen. Der hat uns ja zum Picknick geladen, um auch die Schiffsmelodie zu zelebrieren.
Er hat uns an einen seiner Lieblingsorte eingeladen. Wir werden gleich ein schönes Picknick erleben, darüber reden, was wir alles so Schönes in der zweiten Staffel vorhaben und einfach, was wir glauben, was wir vielleicht mal hätten noch erzählen sollen.
Richtig.
Weil es ist in dem Jahr ganz schön viel passiert, Daniel.
Sehr viel passiert. Viele Anfragen, die wir alle nie vergessen haben.
Genau. Du hast auch viele Abenteuer erlebt, abseits
Richtig.
Vom Öhrchen.
Abseits vom Öhrchen vieles gemacht, genau.
Genau. Und von daher, dein lieber Konstantin wartet in der Nähe vom Japanischen Palais, hat schon ein paar Kameras aufgebaut, weil die Folge wird was Besonderes haben. Wir werden auch die ganze Sache dann, unser Gespräch im Bild haben.
Yay.
Also sprich, wenn ihr uns dabei sehen wollt, könnt ihr auch mal reinschauen. Dann, Daniel, magst du meinen Arm? Wollen wir Richtung Konsti?
Ja, dann gehen wir Richtung Konsti. Auf zum Günther.
Ja. Ach so, übrigens das Besondere, falls ihr uns das erste Mal hört, ist das Mikrofon. Wenn ihr gerade Kopfhörer auf habt, dann müsstet ihr hören, dass ich mich jetzt gerade ein bisschen auf der linken Seite befinde, jetzt auf der rechten, ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten. Was ihr jetzt gerade unten so vor euch hin klackern hört, das ist Daniels Stock.
Mit diesem orientiere ich mich durch die Welt, da ich sehr stark sehbehindert bin. Manche sagen auch blind dazu, aber letztendlich läuft beides aufs Gleiche hinaus. Schwierigkeiten im Alltag von A nach B zu kommen.
Aber nichtsdestotrotz ein lebenslustiger Kerl.
Auf jeden Fall, ja.
Abenteuerlustig ohne Ende.
Auf geht's. Juhu!
Jetzt bin ich traurig. Marion hat vergessen, mich vorzustellen. Gut, dass Sprachassistenten nur so lang nachtragend sind, bis ihr Verlauf...
Edith? Verlauf löschen.
Verlauf gelöscht.
Entschuldigung.
Oh, ist das warm, ey.
Ja, tierisch warm.
Die falsche Hose an.
Ich habe eine lange Hose an.
Bist du verrückt?
Ja, offensichtlich.
30 Grad.
Und ich trage eine lange Hose, ja. Ich zerlaufe gerade, ist egal.
Die beiden fließen den Weg an der Elbe entlang und atmen erleichtert auf, als sich kleine Bäume endlich der Sonne entgegenstellen.
Wir laufen durch eine kleine, ich sag jetzt mal Fußgängerallee, links und rechts sind Bäume, schön im Schatten.
Oh ja, schön. Toll.
Auf der rechten Seite ist dann schon das Japanische Palais. Jetzt ist man nur noch Konsti für ihn.
Ja, wo ist denn Konsti?
Du hast gesagt, er setzt sich irgendwo in den Schatten.
Konsti, juhu! Ja, wie finden sich zwei Blinde? Die rufen ihre Namen.
Die ganze Stadt über?
Ja, mehr oder weniger.
Das heißt, wenn du dich mit mehreren Leuten treffen möchtest, bist du heiser?
Vielleicht. Nein. Also ich mache das sehr gerne so in dem Moment. Wenn ich irgendwo an einem Treffpunkt bin und irgendwie die Person nicht gleich auffindbar ist, dann rufe ich gerne einfach deren Namen. Und irgendwo antwortet einer. Wenn du Pech hast, ist es der Falsche. Konsti.
Wir brauchen ihn nicht mehr suchen, Daniel.
Wieso?
Jetzt kannst du, wenn du rufst, wirst du ihn erreichen.
Günther! Da lacht er. Oh nein! Ein Schatten, grüß dich!
Ich drück dich,
grüß dich auch!
Hey!
Guten Tag,
schön euch zu sehen! Schicke Frisur hast du! Ich hab, das ist das letzte Mal, dass ich dich gesehen habe, zumindest im PC, hattest du noch so lila, blaue Haare.
Blau.
Blau.
Blau, bitte. Blau. ein schönes Blau bei Hinreisen, ja.
Jetzt hat er extra nochmal den Friseur besucht, weil er wusste, dass du mit Kameras anrückst.
Aha.
Wollte ja schick sein.
Ja, muss ja, ja, ne?
Richtig so, richtig so. Wollen wir uns da hinten irgendwo auf eine Wiese setzen?
Sehr, sehr gern.
So, ich wär so
Richtung Schatten wäre gut, weil ich habe dummerweise meinen Hut vergessen.
Ja, ich sehe es.
Und sie trägt eine lange Hose.
Ja, das ist...
Sie trägt eine lange Hose.
Ja, ich glaube, ich war generell auf Sonnenwetter nicht eingestellt.
Sonne im Sommer, das ist wahrlich was Seltenes. Mit an der einen Stelle zu viel und an der anderen Stelle zu wenig Stoff wird nun ein Plätzchen unter einem großen Baum gesucht. Konstantin baut seine Kameras auf, während Daniel und Marion die Decke aufs Gras betten und die Leckereien platzieren. Unsere drei hungrigen Gestalten lassen sich nieder. Das gemütliche Picknick hat endlich begonnen.
Was haltet ihr von einer schönen Tasse grünen Tee?
Oh,
ich weiß, so bei 30 Grad ist es eine mega Idee, heißen Tee zu trinken. Bitte schön.
Vielen Dank.
Weil wir auch gesagt haben, zu dem schönen Picknick bringen wir Sachen mit, die wir irgendwie, naja, persönlich häufig nutzen oder die irgendwas über uns aussagt. Tasse?
Tasse.
Ja, genau. Und ich bin leidenschaftlich gern Teetrinker. Mm. Und am liebsten grünen.
Vielen Dank.
Sehr gern, lasst es euch schmecken. Merci. Und Konsti hat uns hier so ein leckeres Buffet gezaubert.
Tada!
Fingerstipp, da ist es.
Genau.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Ja, ich hoffe, dass ich für jeden was dabei habe. Also ich habe ein bisschen Obst eingekauft, Pfirsiche,
Weintrauben,
Himbeeren.
Zählen Oliven auch zu Obst? Wahrscheinlich eher nicht.
Eher nicht, nee, aber sie sind rund, das ist bestimmt auch was Obstiges.
Irgendwie sowas in dieser Richtung.
Hm. Brot, Käse.
Wir befinden uns hier in einem der Lieblingsplätze von unserem lieben, nennen wir ihn jetzt Günther oder Konstantin, wie er wirklich heißt? Eigentlich so als Running Gag müsstest du Günther heißen.
Ich höre auf beides. Ich höre auf beides. Man kann mich Günther rufen, man kann mich Konstantin rufen.
Ist egal.
Ich reagiere jedes Mal.
Könnte auch.
Das ist sehr, sehr schön. Aber warum Günther? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, als ich mit Daniel telefoniert habe, habe ich ihm erzählt, dass uns jemand begleiten wird, der eine Kamera an der Hand hat, und habe ihm eigentlich auch erzählt, dass der Konstantin heißt, aber irgendwie wollte sein Hirn aus Kameramann, schwerer Kamera, kein Konstantin draus machen, deswegen war es in seinem Kopf immer Günther.
Günther, ja.
Und als die beiden sich das erste Mal gesehen haben, war das ein herrliches Hallo. Hm.
Ich habe mich auf jeden Fall auch sehr gefreut, als wir uns heute Morgen getroffen haben und du direkt Günther riefst.
Ja, so findet man Leute am einfachsten. Ne?
Einfach laut rufen.
Da habe ich mich direkt wieder zurück versetzt gefühlt an die Folge, die wir in Leipzig gedreht haben. Mhm. Unsere damals, wie vierte Folge?
Dritte.
Die dritte Folge.
Bitte. Genau.
Der Zoo, ne?
Der Zoo.
Oh, das war toll. Die Kindergeburtstag und der Pelikan.
Ja, genau. Aber eigentlich egal, wen wir getroffen haben, die waren alle super lieb, ja, super interessante Menschen. Ich hatte jedes Mal erstens eine Menge Spaß und zweitens eine Menge gelernt danach. Ich achte jetzt lustigerweise auf viele Dinge, wo ich vorher nie drauf geachtet habe. Und was spaßig ist, ich habe auch anscheinend Kollegen damit angesteckt. So kriege ich ab und zu jetzt mal via Chat irgendwann mal Fotos zugeschickt mit irgendwelchen Leitstreifen, die zugestellt sind mit, guck mal, was ich Lustiges gefunden habe. Und ich denke, okay, das ist das besondere Urlaubsfoto, ist in Ordnung. Und der eine hat mir letztens tatsächlich ein Urlaubsfoto geschickt.
Okay.
Eigentlich waren es sogar mehrere. Und zwar war der in Frankreich und hat dort die Leitstreifen fotografiert. Hm. Also wie die halt quasi dort aussehen.
Ja.
Das fand ich irgendwie super witzig, weil die halt auch wirklich auch anders ausschauen als
echt?
Bei uns.
Ganz anders?
Hm? Ich bin so schlecht im Beschreiben. Konsti, magst du das mal probieren? Ich habe das Foto mitgebracht.
Oh, ich kann es versuchen. Ich habe mir sagen lassen, dass ich ja vielleicht in Zukunft sowieso das öftere Mal Dinge beschreiben muss. Aber das ist ja, ein guter Einstieg, eine gute erste...
Also eine gute erste sowieso, Übung. Es ist sowieso eine Übungssache. Es gibt Menschen, die machen das jahrelang und kriegen das manchmal nicht richtig hin.
Ich gebe das erstmal,
das ist Frankreich. Das ist wie eine Art Bahnsteig. Wobei, ist das ein Bahnsteig dahinter?
Ich glaube, das ist so eine Information am Bahnsteig.
So eine Information, ja genau. Also das Bild ist hochkant aufgenommen. Man sieht zwei Leitstreifen, die quasi von links nach rechts durchs Bild kommen. Das sind so Leitstreifen, das sind so drei weiße Streifen nebeneinander.
Okay.
Die sehen auch erhaben aus. Also das ist wahrscheinlich auch so eine Buckelpiste, so ein leicht. Ja, ja, aber die ist wesentlich schmaler als bei uns. Ich würde mal sagen, so etwa eine anderthalb Handbreit vielleicht.
Was? Genau. Und interessanterweise kommen quasi drei kleine Leitstreifen. Ja. Dann hat man wieder ein Stück Asphalt und dann kommen nochmal so drei Leitstreifen. Also es sieht aus wie so eine Art Blindenweg. Oder, also nicht Fahrradweg, sondern quasi einen Weg, der quasi wie eingefasst ist durch diese Leitstreifen.
Das ist interessant.
Genau, und der führt von A nach B und wird noch gekreuzt durch einen ähnlichen Weg, der anhand des Symbols zu erkennen wahrscheinlich für
Gabelstapler ist. Ja. Was auch immer ein Gabelstapler alles am Bahnhof macht, ich weiß es nicht. Aber hier siehst du, wie breit er ist. Da passt genau so ein Rollkoffer dazwischen.
Genau, auf dem Bild.
Das ist interessant.
Ja,
hast du nicht so wie hier bei uns die klassische Rippe, wo du draufläufst und deinen Stock entweder einhaken kannst oder so rüberrollst, sondern du läufst da tatsächlich in so einer
Gasse, so eine Klingengasse.
Wo du links und rechts dann sowas wie eine Bordsteinkante hast wahrscheinlich.
Genau, damit du...
Ganz genau.
Ah.
Das heißt, wenn du da jetzt langlaufen würdest und würdest mit deinem Stock von links nach rechts wedeln, würdest du jedes Mal auf diese Leitstreifen stoßen und würdest genau merken, wo du langlaufen musst.
Ah, guck mal, das Bild hier, wenn ich mal kurz dazwischenfunken darf, das Bild hier finde ich
auch ganz... Das
Bild finde ich auch noch ganz spannend, weil da ist es dann so, dass dann quasi zwei dieser Leitstreifenwege sich kreuzen und da wird es dann ganz spannend von der Aufteilung her. Da hat man dann quasi den horizontalen Weg und den vertikalen Weg, und der vertikale Weg ist aber durch nochmal einen dritten Leitstreifen in der Mitte, wo du normalerweise laufen würdest, gekennzeichnet.
Dass du quasi links und rechts unterscheiden kannst oder hoch und runter.
Ach, das ist ja cool.
Dass du eine Orientierung hast, wo Norden ist quasi.
Spannend wäre es ja, wo das ist. Wir müssen nach Frankreich.
Ich muss mal fragen, was für ein Bahnhof das war.
Oh, das ist Staffel 3.
Cool. Ja, wäre schön.
Dann vielleicht.
Bonjour, viva la France.
Aber Staffel 3, wir haben auch noch so viele Anfragen, zum Beispiel aus Kiel oder so. Ich glaube, da müssen wir erst mal hin, bevor wir nach Frankreich fahren können.
Welttournee.
Oder das.
Da sehe ich uns, muss ich schon sagen.
Ja.
Und das finde ich zum Beispiel hier auch ganz spannend, weil das muss ich ehrlich gestehen, dass ich mir auch nie so viel oder so oft Gedanken darüber gemacht habe, wofür diese Streifen auf dem Boden sind. Ich weiß noch, als Kind dachte ich immer, das ist einfach dazu da, um irgendwie so den Asphalt schöner aussehen zu lassen, dass es eine Art Musterung gibt. Und irgendwann hat man mir gesagt, das ist für Menschen, Menschen mit Sehbehinderung oder blinde Menschen. Und deswegen sage ich das, weil das finde ich hier eigentlich ganz gut gemacht. Für die Menschen, die sehen, ist dort ein kleines Piktogramm abgebildet mit einem Männchen, einem Stock und eben oben ein Auge, das durchgestrichen ist, das direkt ersichtlich ist. Das ist ein Weg für Menschen mit Blinden, so stell dich da nicht drauf.
Ja,
oder nicht hin, stell da deinen Koffer nicht ab.
Genau, lass den Streifen frei, bitte.
Genau.
Das ist super. Ich sag mal so, hier in Deutschland kommt ja auch das Verständnis immer mehr, unter anderem auch durch den Podcast. Da haben mich auch viele darauf angesprochen, auch Sehende aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, die mich zwar schon jahrelang kennen, aber für die ist das Interesse dann auch noch mal größer geworden dann in dem Moment.
Ja, hast du wirklich das Gefühl, dass sich was verändert hat seit dem vergangenen Jahr in der Wahrnehmung?
Auf jeden Fall. Ja. Unter anderem, weil durch die Präsenz von uns Blindseminaren in den Medien ist ja auch deutlich größer geworden jetzt. Einerseits durch den Podcast, einerseits durch das Hinreisen, durch die YouTube-Folge da vom MDR.
Der war noch beim Fernsehen. Genau. Der ist uns kurz untreu geworden.
Oh. Ja, ja. Also YouTube halt, ne? Aber hey. Ich komme hoch hinaus, tata.
Nee. Ja, ich meine, auf der Achterbahn warst du es ja, ne?
ja, da geht es auch tief runter wieder. So schnell kann es aber gehen, ne?
Achterbahnfahrt der Gefühle beim Mitteldeutschen Rundfunk.
Nee, aber es war auf jeden Fall... das Verständnis ist größer geworden auch dafür dann. Oder die Aufmerksamkeit ist ganz anders dann in dem Moment, dass es uns halt auch noch gibt und nicht nur, jetzt nichts gegen Rollstuhlfahrer, aber dass es nicht nur die gibt, sondern dass es auch die Menschen gibt, die einfach mit dem Visus einfach Probleme haben. Genau.
Ist dir irgendwas Lustiges passiert in dem Jahr?
Bezogen auf den Öhrchen-Podcast, meinst du?
Genau.
So grundsätzlich.
Wurdest du irgendwie angesprochen oder bist du mitten in der Nacht aufgewacht? Mensch, das ist ein Thema.
Oh, ich habe mir das tatsächlich, also auch, das war aber auch schon im Zuge der Staffel, dass ich mir so sehr viele Fragen gestellt habe, die ich aber dann ja dankenswerterweise auch loswerden konnte. Also zum Beispiel sowas wie, wie erklärt man einer vollblinden Person bzw. einer Person, die schon seit also von Kind auf oder von Geburt auf blind ist, wie erklärt man der was von Farben? Also, versteht sie das, diese Person das Konzept von Farben? Und ist das für die Person überhaupt von Relevanz? Also muss man das Konzept von Farbe überhaupt verstehen, wenn man nicht sieht? Das waren so Fragen, die mich damals brennend interessiert haben, auf die ich auch zum Teil eine Antwort bekommen habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass im Laufe der hiesigen Staffel auf jeden Fall ich noch mehr Fragen habe. Ich wurde nicht so oft darauf angesprochen auf diesem Podcast, sagen wir es mal so, weil ich ja auch eine eher kleinere Rolle im Podcast gespielt habe am Anfang.
Hast. Du wirst aber eine größere spielen, weil...
Ja, ich werde eine größere Rolle spielen?
Ja, natürlich.
Oh ja, eine ganz wichtige.
Definitiv. Weil ich habe ja durchaus festgestellt, mit dem Beschreiben zwischendurch, das ist immer so eine Sache. Wir haben halt auch schön viele E-Mails bekommen, übrigens, falls uns wer schreiben möchte, ohrenpodcast.mdr.de. Schöne viele E-Mails bekommen als Rückmeldung zum Podcast und da waren halt auch ein paar Ideen und Wünsche dabei, was man so machen könnte und so ein oder andere hat so geschrieben, ach, könntet ihr noch vielleicht ein bisschen mehr erzählen, wie es da aussieht? Und ich muss gestehen, wenn ich mit Daniel so am Machen, Tun, Dinge entdecken und so weiter, da war ich dann mit dem Kopf immer so weit drin, dass ich mir gesagt habe, es wäre so genial, wenn der sowieso die Szene beobachtet, weil er Bilder machen muss, zwischendurch vielleicht auch mal was beschreiben könnte, weil ganz ernsthaft, ich habe das so häufig vergessen.
Das ist uns allen ein bisschen untergegangen, nicht nur dir. Das war so, das sieht toll aus hier.
Ja, beziehungsweise...
Aber wo sind wir?
Egal, das kriegt ja keiner mit. Ne? So nach dem Motto. Das ist halt schade gewesen. Aber gut, das kann man ändern und du bist unser Opfer.
Was hast du denn vor mit mir? Kannst du einen kleinen Ausblick geben? Kannst du ein klein bisschen anteasern?
Ja, ich habe dir ein kleines Date arrangiert.
Aha. Da bin ich aber gespannt.
Oh, da kannst du gespannt sein.
Das ist eine ganz, ganz liebe Frau. Die werden wir in Leipzig treffen. Mhm. Eine sogenannte Mobi-Trainerin.
Mobilitätstrainerin.
Genau.
Genau.
Da habe ich schon mal von gehört.
Was macht so eine Mobilitätstrainerin, Daniel? Erzähl mal.
Die bringt Menschen wie mir bei, wie man mit dem schönen Langstock oder auch blinden Langstock dann sich in der Welt zurechtfindet. Oder wenn eine Ampel ausgefallen ist, wie liest man die Ampel aus in dem Moment? Also nicht die Ampelanlage an sich, aber den Verkehr zum Beispiel, dieser Verkehrsfluss. Wann weiß ich, kann ich sicher rübergehen, trotz dass die Ampel nicht funktioniert? Und wie gehe ich mit dem Leitsystem um? Und so weiter. Also all das, was da so, wo viele denken so, oh ja, das ist ja kinderleicht. Nee, das ist schon... harte Arbeit und da gibt es dann die Profis, ja, die Reha- oder Mobilitätstrainer, die einen dann da zur Seite stehen und das dann beibringen. Und die bringen auch bei so ein bisschen LPF, lebenspraktische Fertigkeiten, und wo man dann im Haushalt vielleicht ein bisschen sich zurechtfinden kann dann, also wie mache ich meinen Haushalt am besten, welche Methoden gibt es da, wie koche ich am besten oder wie finde ich mich in einem Restaurant, Gaststätte oder sonstiges zurecht. Also was gehört dazu.
Ist die Person selbst auch
eine
blinde Person?
Nein. Das sind alles sehende Personen dann in dem Moment. Denn allein bei dem, was die einem beibringen, die lassen dich ja oft vor sich herlaufen. Und die laufen in einem gewissen Abstand hinter einem. Und dann müssen sie dich ja im Auge halten und dann zur Not eingreifen. Nicht, dass sie dann auf einmal so, ach, das ist aber toll hier der Untergrund. Und dann...
War leider ein Auto.
War da auf einmal ein Auto, genau. Und man ist dann auf der Straße. Also das ist, genau. Und das kann auch definitiv nicht jeder einfach so machen. Das muss man schon richtig
gelernt haben
dann ja. Im Moment.
Das klingt total spannend, weil man sich ja dann auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr krass in diese Rolle oder in dieses, also in das Blindsein irgendwie reindenken muss, um verstehen zu können.
Genau.
Was ist jetzt gerade in dem Moment wichtig? Was muss ich gerade jetzt beschreiben? Was muss ich erwähnen? Genau. Was könnte gerade in dem Moment wichtig sein für eine Person, die nicht sieht?
Und deswegen war das die Idee, dass du auf jeden Fall auf diese liebe, nette Frau triffst, weil wenn du Fragen hast, wie du eine Szene beschreiben sollst, die gute Dame kann es dir definitiv erzählen.
Ja.
Also, tja, was machen wir noch so Schönes?
Da bin ich mal gespannt.
Definitiv. Die Szene oder die nächste Sache, die du uns beschreiben kannst, wird in der schon in der ersten Staffel angeteaserte Villa Rochsburg sein.
Oh, ja.
Ja, wir wollen ja zusammen trommeln.
Oh, nice.
Ich fürchte, ich muss euch gestehen, ich bin... nennen wir es Bewegungslegastheniker. Dazu gehört auch, Gliedmaßen unterschiedlich bewegen ist sehr spannend. Also ich bin mal
Also sowohl beim Tanzen als auch bei rhythmischen...
Ja, also klar, habe ich in der Schule habe ich immer die schönen Klanghölzer gehabt, so nach dem Motto, da kann Mario nichts kaputt machen. Immer schön stoisch da draufhauen. Aber mehr als einen Viervierteltakt halten, ich bin mir nicht sicher, ob das gut ausgeht.
Das ist doch immerhin schon mal etwas. Also ich kenne genug Menschen, die kein Taktgefühl haben. Ich sehe jedes Mal auf Konzerten immer wieder Menschen, die es nicht schaffen, mit Viervierteltakt zu klatschen. Die versuchen es dann und man merkt so,
so ganz
passt es nicht.
Nee, bei dem Trommelkurs ist ja auch ein Trommelprofi dabei aus Leipzig und der führt einen ja dann da durch.
Genau.
Oh, da habe ich aber auch richtig Bock drauf. Das sind ja schon mal zwei richtig coole Folgen. Ja. Ich habe früher auch sehr lange getrommelt, tatsächlich.
Echt?
Ja, ich habe Djembe gespielt früher. Meine Mama wollte immer, dass ich Klavier lerne, als ich noch ein kleiner Stopf war. Und da hatte ich nicht so viel Lust drauf, tatsächlich. Und das ist dann die Trommel geworden. Erst war es die Djembe, so eine afrikanische Buschtrommel. Und dann bin ich zum Schlagzeug übergewechselt.
Hast du in der Band gespielt?
Ich habe mal vereinzelt mit Freundinnen und Freunden zusammen, haben wir versucht, so Bandprojekte auf die Beine zu stellen. Wir hatten auch so einen Proberaum in der Musikschule, in der ich als Jugendlicher Übungen hatte. Da ist nie so wirklich was draus geworden. Also so im Fachjargon sagt man dann, dass man so Jam-Sessions gemacht hat. Also man trifft sich abends gemeinsam und spielt einfach wild drauf los und guckt, wie es sich schön anhört. Sowas haben wir oft gemacht, ja. Und es gab auch mal ein, zwei, drei Konzerte, aber das war eher weniger. Da gab es andere Leute bei mir im Freundeskreis, die auf jeden Fall besser gespielt haben oder aktiver waren in dem ganzen Band-Kosmos.
Das heißt, du wirst dann mit dem guten Mann um die Wette trommeln und wir stehen dann staunend da.
Hui.
Okay, wir nehmen den Viervierteltakt bitte.
Wir können auch ein paar Klanghölzer mitnehmen, Marion.
Das ist in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Da bin ich wenigstens, das kann ich. Stoisch. Genau, du machst auf die Vier immer bling. Vor allem auf die Vier, ne?
Habt ihr musikalische Vorerfahrungen mal so gefragt, jetzt wo ich kurz von mir da erzählt habe?
Also meine Mutter wollte auch erstaunlicherweise, dass ich Klavier spielen lerne, aber ich habe gesagt so, nee.
Funny.
Nein, das war mir zu
öde. Altbacken?
Einfach nee, zu öde. Altbacken nicht, es klingt schön, aber es war nichts für mich. Ich wollte dann eher so die Gitarre, E-Gitarre.
Oh.
Und ich bin jetzt letztendlich doch bei der Ukulele bei drei Akkorden hängen geblieben.
Ja, Ukulele hat den wahnsinnigen Vorteil, dass du nichts Trauriges spielen kannst.
Das klingt absolut nicht.
Das hatte ich mir mal, als ich das erste Mal in eine WG gezogen bin, weit weg von allem, was ich so kannte an Freundeskreis und hast du nicht gesehen, habe ich mir absichtlich eine Ukulele mitgenommen und die Gitarre zu Hause gelassen. Getreu dem Motto, wenn der Blues mich plagt, wird es kein Blues. Und es hat auch tatsächlich geholfen. Jedes Mal, wenn ich was Trauriges spielen wollte, saß ich da. Und dann war die Welt wieder in Ordnung.
Und schön angefangen zu lachen.
Richtig. Weil es einfach so schön schräg klang dann.
Und die drei Akkorde, lass mich raten, ist einer davon Smoke on the Water. Dieses düm, düm, düm.
Ich wüsste nicht mal, wie ich das auf der Ukulele spielen würde. Auf der Gitarre konnte ich es mal. Oder kann ich es immer noch eigentlich. Aber bei der Ukulele ist es das C, A und B.
Ich sehe schon, ich muss zum Trommelkurs meine Ukulele mitbringen und vorher rauskriegen, wie man Smoke on the Water spielt.
Das kriegen wir hin.
Das kriegen wir hin.
Diese Anfangsakkorde. Oder Seven Nation Army.
Ah, das ist auch cool.
Das ist ja einfach.
Auf der Ukulele?
Nein. Aber auf der Trommel. Dum, dum.
Auf der Trommel ist auch nur ein Viervierteltakt. Aber ich dachte
ja,
eher an diesen Gitarrenakkord.
Oh.
Dieses düm, 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 düm,
düm. Das
okay, wir sollten das unqualifizierte lassen. Das tut, glaube ich, weh.
Solange wir nicht zu viel anfangen zu grölen, ist es in Ordnung. Ich kann hier unsere Mikros übersteuern.
Ich hätte aber auch was noch gegen das Übersteuern. Darf ich dir was zu essen noch anbieten, lieber Dani? Wir haben
ja,
hier Brot,
gerne.
Wir haben hier Käse, wir haben hier Gurke, Himbeeren, Oliven, einen Pfirsich oder wunderschöne Weintrauben. Was darf es sein?
Ein Brot.
Brot. Soll ich es dir reichen oder magst du fingern?
Na, reich's mir mal. Das ist hygienischer, Junge.
Bitte schön.
Es gäbe Dankeschön. Auch Aufstrich zu dem Brot.
Ach, den habe ich gar nicht in der Tüte gesehen.
Soll ich mal gucken?
Mhm, kannst du gerne machen. Ich habe übrigens, da wir ja gesagt haben, dass wir was mitbringen, was irgendwie...
Schaut mal.
Wow.
Curry Mango Papaya Aufstrich.
Ach, deswegen war das Messer noch dabei. Das habe ich
deswegen.
Magst du Aufstrich haben? Soll ich es aufmachen?
Ja, das klingt sehr gesund.
Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsaufstriche. Also echt? Ich bin ein großer Fan von diesen Bio-Aufstrichen.
Mm. Das riecht wirklich fantastisch.
Das klingt nach einer sehr wilden Mischung. Hm? Aber so wild schmeckt es gar nicht. Es ist einfach nur lecker.
Dann würde ich das Messer nochmal requirieren wollen. Weil mit Finger ist es irgendwie nicht so ganz so hygienisch.
Hast du das wieder in die
Tüte? Natürlich habe ich das in die Tüte gepackt. Wenn irgendwas umständlich werden kann, ja, ich habe es getan.
Wir haben an alles gedacht.
Ja, definitiv.
So. Wir sind Profis am Werk.
Picknick-Profis.
Wir machen das ja mit diesem Podcast nicht zum ersten Mal und picknicken auch nicht. Da sind wir, wissen wir.
Aber wir haben zusammen noch nicht gepicknickt.
Wir haben zusammen
noch nicht gepicknickt.
Lass mich kurz überlegen. Ich war ja nicht bei allen Folgen dabei in der letzten Staffel. Ich war ja nur in Zwickau dabei und in Leipzig. Ja. Mhm. Und also wir hatten in Zwickau schon auch ein kulinarisches Highlight, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das Teil des Podcasts geworden ist oder ob das eher unsere Behind-the-Scenes-Mittagspause war.
Es war die Behind-the-Scenes-Mittagspause, die aber in den Podcast zumindest akustisch eingeflossen ist, weil schließlich mussten wir die Brülette. Also geht nicht ohne. So,
nein, ohne dann, die geht's auch nicht.
Aber zwecks Picknick und was mitbringen, was irgendwie zu uns passt. Ich habe uns Hallornkugeln mitgebracht. Nicht nur zwecks Süßkram, sondern ich bin eigentlich Hallenserin. Und es gibt ja in Halle die Hallenser, die Halloren und die Halunken. Hast du schon was davon gehört?
Von den Halloren habe ich gehört, aber von dem Rest nicht.
Also Hallenser sind die, die in Halle geboren wurden. Und die Halloren, das ist die Salzbrüderschaft. Also die, die dann letzten Endes Salz gewirkt haben. Und die Halunken sind alle die, die dazugezogen sind. Die Hallornkugeln haben ja eine ganz spezielle Form. Die sind so, ich sag jetzt mal langgezogene Halbkugeln. Und die sollen die Form von den Knöpfen der, Salzwirker haben.
Ach, guck.
Also von dieser wie heißt das, wenn man irgendwie schön ausgehen möchte? Wie heißen die Dinger?
Anzug.
Ja, genau. Jackett. Ja, Jackett, das ist nicht wirklich, aber auf jeden Fall die feine Ausgehmode sozusagen der Halloren war mit diesen Knöpfen versehen.
Zwirn.
Ah, der feine Zwirn, das klingt gut.
Oh, ja, fein.
Du hast uns auch was mitgebracht.
Ich habe auch was mitgebracht, ich muss nur meinen Rucksack noch mal finden.
Ja.
Ist er ja schon.
Hinter dir?
Ich bin gerade gespannt. Ich habe etwas. Dadurch, dass ich ja ein kleiner Mischling bin, wie man ja so schön sagt. Ich bin ja deutsch-britisch, Mutter deutsch, Vater Brite. Habe ich was sozusagen von der Nachbarinsel mitgebracht?
Das wusste ich gar nicht.
Ja, Überraschung. Und das trinke ich sehr, sehr gerne.
Ich nehme es einfach mal in die Mitte.
Genau, nimm es einfach mal in die Mitte.
Guck mal.
Und das trinke ich, also das ist das liebste Bier, was ich einfach so gerne trinke dann in dem Moment. Wenn ich denn mal Bier trinke, dann in dem Moment. Also Schwarzbier sowieso. Und das erste Mal habe ich das, ich bin ja Ur-Paderborn, also was heißt Ur-Paderborn? Ich bin in Paderborn geboren, oder nicht ganz. Ich bin in Niedersachsen geboren, in Rinteln, in einem britischen Militärkrankenhaus, und weil mein Vater zu dem Zeitpunkt noch im Militär war. Und gewohnt haben wir in Paderborn, also im Landkreis Paderborn, dort in so Militärwohnungen, die leider nicht mehr ganz so existieren, umgebaut worden sind. Und da bin ich dann halt groß geworden. Und vor jetzt, muss ich jetzt überlegen, vor 13 Jahren bin ich dann hier nach Sachsen gezogen. Also ich bin sozusagen Multikulti unterwegs gewesen. Deutsch, Britisch, Sächsisch mittlerweile auch ganz viel. Da lernt man ja auch noch so ein paar Begriffe dann hier und da. Ja, also.
Hast du dich schon beim Sächseln erwischt?
Ja. Da hat meine ehemalige Chefin auch schon gesagt, so Daniel, behalt dir bitte dein schönes Hochdeutsch bei. Gewöhn dir nicht diesen grässlichen Dialekt an. Das waren ihre Worte, nicht meine. Also, ne? Bitte keine bösen E-Mails jetzt. Danke. Nee, aber so. Ich fühle mich wohl hier, es ist schön, nett. Und ist einfach toll. Also Sachsen ist eine schöne Ecke zu wohnen, auf jeden Fall. Eigentlich ist es überall schön zu wohnen, wenn man es genau nimmt.
Seit 13 Jahren schon?
Seit 13 Jahren, ja.
Schon eine ganze Weile.
Schon eine ganze Weile, richtig.
Kann man ihn eigentlich auch als Sachse schon betiteln, oder?
Das ist eine Frage, ob wir das beurteilen können, weil von uns ist ja dann keiner Ursachse.
Stimmt wohl.
Ja, mein Vater nennt mich immer einen Wossi.
Ein Wessi, der in den Osten ist, also ein Vossi.
Ein Vossi.
Auch noch nicht gehört, das ist gut.
Ja. Ja, und du hast uns hier so viele Leckereien mitgebracht. Was sagen die über dich aus, Konsti?
Oh. Ich habe tatsächlich auch noch was anderes mitgebracht.
Hey.
Und zwar...
Wir haben alle mal was vorbereitet.
Meine Lieblingskekse. Ich halte die mal nicht so krass in die Kamera. Nicht, dass
ins
das
Werbung?
Heißt, das ist Schleichwerbung.
Das
ist,
ich habe jetzt das dumme Problem, dass man das eine so heißt wie...
Gut, das ist halt auch so eine, wie so eine Eigenmarke. Bei mir sind es Kekse, Karamellgebäck. Ist auch was aus meiner Vergangenheit. Ich habe eine meiner ersten wirklichen Jobs in meinem Leben. Da habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. War der Job in einer Eisdiele. Ich habe zusammen mit dem Chef morgens Eis gemacht und mir kam dieser Gedanke vorhin eben, als ich im Supermarkt war, dass ich doch das mitbringen kann, weil es auch so warm draußen ist. Auf jeden Fall, ich habe da in der Eisdiele gearbeitet und meine Aufgabe mit dem Chef zusammen war es, morgens das Eis zu machen. Also ich war quasi kein Kellner oder Kellnerin, sondern ich habe
in der Küche gearbeitet,
genau. Mhm.
Wow.
Was man ja manchmal dazu sagen muss, weil das ja gar nicht mehr anscheinend so oft vorkommt, dass irgendwie das Eisdiele auch irgendwie Eis wirklich so komplett selber machen und sowas. Und auf jeden Fall, dort wurde sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich musste zwar sehr, sehr früh aufstehen am Wochenende, das war in meiner Jugend nicht so mein leichtestes, morgens um 7 aufzustehen.
Schaffst du das jetzt?
Besser, würde ich sagen, besser. Und auf jeden Fall war das morgens ein Ritual, dass uns die Chefin aus dem Laden, das war ein Ehepaar, die hat uns immer einen Espresso gebracht morgens. Mhm. Da lag immer noch so ein Keks dabei, so ein Karamellgebäck. Genau.
Ich glaube, welche du meinst, die sind mega.
Und ich habe das bestimmt, ich kann dir ja, wir packen die nachher mal aus, dann probierst du mal und guckst, ob das die sind, an die du denkst.
Ja.
Tatsächlich bei mir mein absoluter Lieblingskeks und auch einfach so eine Erinnerung, die mich einfach zurückblicken lässt an diese 2 Jahre, die ich dort gearbeitet habe. Und ich habe da total gerne gearbeitet und auch, glaube ich, dort so ein bisschen so meine Liebe fürs Kochen oder Backen generell in der Küche stehen entwickelt. Genau, und das hat mich tatsächlich, glaube ich, erstaunlich, wenn ich so darüber nachdenke, hat mich das sehr, sehr geprägt, dieser Job. Mhm. Genau.
Also Liebe zu Kochen und Backen und du hältst jetzt Kameras in der Hand und schreibst Artikel. Das passt so voll zusammen, finde ich.
Genau, weil man ja sein Hobby nicht zum Beruf machen sollte. Ne?
Echt nicht? Oder habe ich was falsch gemacht?
Also ich habe tatsächlich mal überlegt... ob ich mir nicht vorstellen könnte, Koch zu werden, aber also ich hatte früher einen guten Kumpel, beziehungsweise den Kumpel habe ich immer noch, der ist den gibt's auch immer noch, komisch ausgedrückt,
okay.
Der Marlon, und der ist Koch, auch immer noch, und was der so erzählt hat davon, wie dieser Arbeitsalltag aussieht.
Das hat nichts Romantisches mehr mit zu tun, ne?
Absolut nicht, und deswegen habe ich mich sehr schnell davon distanziert, und für mich ist mittlerweile Kochen und Backen auch einfach eher so eine ein gewisser Ausgleich einfach so, ne? Also so wie manche Leute, weiß ich nicht, irgendwie Yoga machen, so
stelle
ich mich eine Stunde in die Küche und koche irgendwas Schönes. Und
dann habe ich eine ganz freche Idee, lieber Konsti.
Oh, jetzt kommt's.
Jetzt hier bei Konsti ein oder gekocht wird.
Naja, wir lassen die letzte Folge einfach bei dir anfangen und du bekochst uns vorher. Was hältst du denn davon? Wenn wir unsere kleine süße Wanderung machen, wäre es natürlich schön, wenn wir vorher irgendwie was gegessen haben.
Das können wir sehr gerne machen. Da überlege ich mir was Nettes, was ich zum Frühstück vor euch zaubern kann.
Aber das klingt hammermäßig, weil wir dann nämlich mit ein paar netten Hilfsmitteln um die Ecke ziehen und mal gucken, was kann man eigentlich alles mit den Dingern anstellen und wie unabhängig machen die? Mhm. Also wie weit kommt man einfach als nicht sehender irgendwie ohne
fremde Hilfe
zu Rande?
Und dann könnte ich mich ja gegebenenfalls an gewissen Punkten auch einbringen. Ich kann dann vielleicht mal versuchen zu beschreiben, wo wir hin müssen.
Mhm. Aber da kannst du auch noch in unserer Folge 3 kannst du auch noch ganz viel beschreiben. Und
Folge
zwar,
3.
Ja, Folge 3.
Ist das noch nicht vorbei?
Nein, noch nicht. In der kannst du, das ist eigentlich Folge 4. Meine Fresse, wie die Zeit vergeht. Egal. Auf jeden Fall kannst du in der beschreiben, wie eine ganz bestimmte Schule von innen aussieht. Wir werden uns eine Schule anschauen, in die Blinde gehen.
Oh, die Blindenschule ist?
In Chemnitz.
Okay.
Mhm. Da ist auch ein Internat mit hinten dran. Also sprich, da haben wir ganz, ganz viel, was wir beschreiben können. Ich bin sehr gespannt, wie das da so aussieht und wie so ein Schulalltag überhaupt so funktioniert.
Klingt auf jeden Fall so, als wäre es viel einfacher, in der Schule zu wohnen, statt jedes Mal
früh in die Schule fahren oder laufen zu müssen und abends
wieder zu kommen. Es kommt drauf an. Ja. Ne? Also ich war selbst nie auf so einer blinden Schule. Ich war ja auf einer ganz normalen Schule. Da ist ja bei mir sehr spät erst festgestellt worden ist. Und man ist vielleicht ein bisschen freier, aber dann hat man die Erzieher, die vielleicht dann da im Becken und so und aus dem Bett holen und so. Das ist dann so, weiß ich nicht. Ja. Aber muss man mal schauen, wie es ist. Die jeden ist was dabei auf jeden Fall.
Definitiv. Aber da du jetzt gerade so von früher, als es dann so bei dir anfing, du bist ein lustiger Mann, der durch die Kante läuft, so nach dem Motto, was kostet die Welt? Wenn ich jetzt so überlege, ich bin jung, bin eigentlich auch gerade darauf eingestellt, die Welt zu erobern. Ja. Und dann sagt man mir, okay, Marion, du wirst dein Augenlicht verlieren. Ich glaube, ich würde diese Lebenslustigkeit erstmal komplett in den Start drücken.
Ja, also das ging nicht spurlos an mir vorbei, auf keinen Fall. Es war erstmal so, weil war ich auch mitten in der Schulzeit, das war 8. Klasse, 15, 16 war ich da auf jeden Fall, mitten in der 8. Klasse, so mehr oder weniger, 8., 9. so um den Dreh. Mhm. Nagelt mich jetzt bitte nicht fest. Auch meine Familie, die mich jetzt hört, nagelt mich nicht fest, ich weiß es nicht mehr. Und es war schon so, ja scheiße, was mache ich jetzt? Na? Wie geht's voran? Meine Eltern waren einerseits auch komplett überfordert.
Logisch.
Weil einfach... Ja, man hat gute Ratschläge gekriegt, aber wo wende ich mich hin? Wie kann ich da meinem Kind helfen oder wie kann den Eltern geholfen werden? Das hat zu dem Zeitpunkt einfach gefehlt irgendwo.
Wie hat sich eigentlich so der Umgang mit deinen Eltern an der Stelle geändert? Haben sie dich dann auf einmal behandelt wie ein rohes Ei? Oder?
Ja, schon. Also... Ich weiß jetzt, mein Vater war viel unterwegs, er war Fernfahrer, Fernverkehr, der war dann meistens Zeit nicht zu Hause. Hm. Mütterlicher halt, also meine Mutter halt war dann doch schon so, ich muss ja das für ihn machen. Denn, weil ich habe noch eine Schwester, die ist ein Jahr jünger als ich und die ist normalsehend, so in Anführungszeichen. Hm. Er trägt zwar jetzt auch eine Brille mittlerweile, aber einfach nur, weil schlechte Augen. Und
kenne ich auch woher.
Da war es dann genau. Und da war es dann immer so ein bisschen so, ja, ich muss das für ihn machen. Also es war so, man hat mir nicht die Selbstständigkeit gegeben dann in dem Moment. Mhm. Aber es war auch die Anfangszeit, da kann man nie jemand böse sein. Klar, es hat viel gekracht auch, weil ich sollte dann auch, als die Schule vorbei war, sollte ich auch nach Soest an so eine Schule die Ausbildung dann machen, aber ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Das wäre absolut nicht meins gewesen. Ich habe mich da ein bisschen wie so ein Primitivling behandelt gefühlt. So jetzt einfach von meinem Gefühlsempfinden her. Die haben es zwar gut gemeint, aber so, nee, das war einfach nichts.
Das heißt, hat sie deine Selbstständigkeit abgesprochen oder was?
Nee, nicht abgesprochen, das wäre falsch. Das war einfach... Es hat mir keiner mehr wirklich was zugetraut.
Ah, okay.
Und das merke ich auch heute. Also es hört eigentlich nie auf. Also mein direktes Umfeld weiß, was ich kann, was ich machen kann, hier und da und so weiter. Und wenn ich an meine Grenzen komme, dann sage ich das auch dann in dem Moment. Also es hat mehr oder weniger 10 Jahre gedauert, bis ich da wirklich es akzeptiert habe, für mich dann, wo ich dann wirklich für mich dann so weit war, zu sagen, okay, ich kann zwar dies und jenes nicht mehr, aber dafür kann ich dies oder jenes machen dann. Also ich musste Alternativen suchen. Also viele Türen sind auch mit einem Schlag zugegangen. Ich wollte Motocross fahren, ging nicht. Hm. Der erste Schlag ins Gesicht dann in dem Moment, weil das war ein kleines Hobby von mir. Ich war öfters in Dortmund bei so einer Motocross-Veranstaltung mit meinem Vater. Und das fand ich so geil einfach. Das war so, oh ja, geil, diese Freiheit, dieses Motocross-Fahren, hm. Night of the Jungle, also so Tricks in der Luft zu machen, das war so, ja, super. Aber das war dann, mit dem Fingerschnitten war das weg.
Ja.
Und Autofahren weg. Mein ganzer Freundeskreis, alle machen Auto, dies und jenes. Und ich war dann so, okay. Ein Vorteil hat, ich konnte immer trinken, während einer immer fahren musste. Es hat meinen Freunden nicht immer ganz so gefallen. Aber ich habe dann gemerkt, wer wirklich Freund ist und wer wirklich zu mir steht dann in dem Moment. Also da muss ich sagen, das war das Positivste an der ganzen Sache mit. Also zu dem Zeitpunkt dann. Ne?
Hat sich dein Freundeskreis auch sehr stark verengt? Oder
ja, der
waren das bloß zwei, drei, die gesagt haben, komm ich nicht mit klar?
das war eine Masse.
Okay.
Also was heißt eine Masse? Ich war mit vielen Leuten immer unterwegs und wo ich dachte, das waren Freunde, hat sich dann schnell herausgestellt, das waren keine Freunde. Hm. Und von den Freunden, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt hier in Sachsen wohne, ist wirklich noch ein kleiner Teil geblieben. Wir haben zwar hier und da noch Kontakt, aber es ist auch wenig. Und wenn ich dann mal da bin, dann trifft man sich wieder beim Klassentreffen. Das war dann so, als wären wir nie weg gewesen. Die sind alle ganz normal mit mir umgegangen. Die sagen, ach ja, so wie früher noch. Ja, genau. Und dann ging es los. Ne? Und das ist halt, ja, aber wie gesagt, man braucht selbst seine Zeit. Also ich war auch mit einer Therapeutin gewesen, um das alles zu verarbeiten am besten dann in dem Moment. Weil ich das Gefühl hatte, irgendwas mache ich falsch. Nee, es war einfach... Beide Seiten machen was falsch. Die Kommunikation ist das Wichtigste in dem Moment. Und ich musste dann auch wirklich akzeptieren lernen dann in dem Moment. Also das war für mich auch ein Riesenschritt, die Armbinde zu tragen dann erstmal, um auch für mich Sicherheit zu kriegen, auch die Leute in meinem Umfeld in Sicherheit zu wiegen, dass wenn also keine Anrempelungen stattfinden, dass kein Personenschaden entsteht, Straßenverkehr mehr Sicherheit. Und dann habe ich gemerkt, okay, gut, es ist jetzt auch Zeit, dass ich den Stock dann nutze. Ich habe das nämlich dann auch früh gelernt mit dem Stock. Ich glaube, 17, 18 war ich dort.
Das ist auch so ein Mobiltraining.
Da hatte ich auch so einen Mobilitätstrainer, genau. Und der hat mir das dann richtig, richtig cool beigebracht dann in dem Moment auch. Also richtig genial. Und es war dann so einfach so, guck mal hier so aus dem Alltag, zack, holt er eine Taschenlampe raus, um dann, was ich bei Dunkelheit dann die Schilder zu lesen. Oder zieht eine Lupe und sagt so, ja, guck mal, ne, so. Und also so völlig normal, nicht so, heute lernen wir mit der Lupe umgehen, sondern wirklich ein ganz, ganz feines Zusammenarbeiten. Also bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar für. Das ist der Herr Cyrus gewesen. Ich glaube, ich habe seinen Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ein richtig super Lehrer in dem Moment, also wirklich cool. Und ja, und diese ganzen Sachen haben mich, also nachdem ich das alles akzeptiert habe, bin ich wieder zu dem Menschen geworden, der ich dann war. Lebensfroh, lustig. Manchmal etwas pöbeln unterwegs, aber halt, ja, dann auch immer so, also ich sehe alles viel positiver mittlerweile auch einfach.
Kannst du sagen, wie lange dieser Prozess gedauert hat, von deiner Erblindung bis hin zu diesem, irgendwie dich selbst akzeptieren und dein Umfeld akzeptieren?
10 Jahre. 10 Jahre. Also für mich persönlich waren es 10 Jahre. Es gibt welche, die schaffen das nie, den Absprung. Die sind heute noch in diesem Loch. Und es gibt welche, die schaffen es auch kürzer. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es kommt immer auf den Menschen an dann in dem Moment, auf die Person. Was hat sie für ein Umfeld? Wie stabil ist das Umfeld? Wie stabil ist diese Person selbst von der Psyche her auch in dem Moment?
Das
macht ja auch einem mit einem ja was.
Definitiv. Dann, ne? Wenn das jetzt jemand hört, der in so einem Loch hockt, kannst du ihm irgendwie einen Tipp geben, einen Rat geben, irgendwie, wie man vielleicht da rauskommt aus dem Loch?
Der beste Tipp ist, frag nach Hilfe, lass dir helfen, blockiere nicht die Hilfe.
Wer hilft denn zum Beispiel?
Deine Freunde, deine Familie, wenn du sie hast. Und wenn nicht, geh zu einem Therapeuten. Das ist der beste Weg. Da kannst du wirklich lernen, Wege zu finden. Also da kannst du dich wirklich neutral auskotzen, auf gut Deutsch gesagt. Es ist einfach wirklich das Allerbeste einfach. Es ist keine Schande, dahin zu gehen, absolut nicht. Viele denken so, was sollen denn die Leute denken? Es ist doch Wurst, was die Leute denken. Es ist total egal, was die Leute denken.
Hauptsache es hilft.
Hauptsache es hilft. Und so habe ich auch angefangen dann zu denken, indem es ist doch egal, weil ich bin in sehr gemischten Familienverhältnissen. Mein Vater war so, ah ja, komm hier, ne? Ab geht's. Meine Mutter war immer so ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Na, was denken denn die anderen? Und da bin ich dann so in einer ungesunden Mischung gelandet dann in dem Moment. Einerseits ist es egal und dann so, ah nee, was denken die Leute jetzt von mir? Und wenn man einfach dieses Denken ablegt, was denken die anderen von mir? Dann geht es viel flüssiger dann in dem Moment. Ah, ich kann doch nicht jetzt einmal den Stock nehmen. Was denken die Leute dann von mir? Also ich habe es erlebt. Ich war mit einem Kumpel, war ich was essen gewesen, im Laden in Reichenbach. Und dann sind wir an die vorbei und waren, ah, der ist komisch. Und dann habe ich mal genau hingegangen, ja, der ist mal mit, mal ohne. Das ist total seltsam. Und ich denke mir so, ja, frag mich doch einfach, was los ist. Aber wer nicht fragt, vielleicht kann er von mir aus nur schon, was er will. Das ist mir dann Wurst. Mhm. Leute, die mich was fragen. Und wir hatten ja damals mal den Livestream ja gehabt, ne, wo wir gesagt haben, es gibt Fragen, die können wir absolut nicht mehr hören. War ein bisschen blöd, die Aussage, wenn man das jetzt so revidiert. Weil, revidiert ist das richtige Wort, ne? ja.
Rekapituliert,
genau, danke.
Ja, revidiert ist ja zurücknehmen. Das, ich wollte ja. Nicht, was jetzt kommt, deswegen.
Auf jeden Fall, die Person, die einen ja fragt, weiß nicht, wie oft man diese Frage ja gestellt. Deswegen einfach ruhig fragen. Und es gibt keine dummen Fragen. Also das ist einfach so meine Meinung da in der Richtung. Und auch wenn man vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat mit anderen blinden Sehbehinderten oder anderen Behindertengruppen, die dann vielleicht abweisend waren, ignorant waren und dann so, komm, lass mich in Ruhe, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Traut euch immer wieder, fragt uns. Ja. Denn man merkt, hey, wir sind super dufte.
Es gibt immer.
Genau. Ja, und wie gesagt, weil du ja sagtest, die Leute, die jetzt vielleicht da wirklich Angst haben oder so, kleine Schritte machen. Vielleicht dem Verband beitreten, was mir zum Beispiel auch sehr gut getan hat, definitiv dem Verband beizutreten, also dem BSVS. Und da habe ich dann auch in den Kreisorganisationen, die gibt es überall in Sachsen, in jeder Stadt, Dresden, Chemnitz, Leipzig, Vogtland, also in Plauen, in Zwickau, Erzgebirge, was weiß ich nicht, Buchreinichen, überall gibt es ja. Also auf unserer Webseite kann man das alles nachlesen oder auch einfach anrufen und fragen, gibt es da was in meiner Nähe? Hm. Die Kolleginnen gucken da sehr gerne nach dann in dem Moment, überhaupt kein Problem.
Und was hat dir das jetzt so, wie hat dir das geholfen?
Das hat mir in dem Sinne geholfen. Ich habe dann gemerkt, ich bin nicht allein. Einmal das. Und es gibt deutlich, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber da gab es, also es gibt auf jeden Fall welche, die sind etwas schlimmer dran als ich. Ich habe es nur mit den Augen. Es gibt welche, die haben dann noch eine Nebenerkrankung dazu, vielleicht noch was mit dem Gehörgang, also werden dann taubblind früher, also taub dann noch dazu oder sowas. Oder sitzen dann teilweise auch im Rollstuhl oder sind auf dem Rollator angewiesen. Für die ist es ja dann richtig schwierig, dann mit dem Stock dann umzugehen. Also es ist teilweise unmöglich dann, ne? Oder vielleicht auch Blindenführhund dann zu nutzen dann in dem Moment. Also klar, es schlimmer geht immer. Ich bin froh darüber, ich habe es nur mit den Augen. Und wenn man dann, wie gesagt, in diesem Umfeld ist, auch in diesen Selbsthilfegruppen, klingt immer so ein bisschen, ja, Selbsthilfe, aber es ist das Geilste überhaupt auf der Welt. Also finde ich einfach. Man kriegt da Hilfe, man kriegt Ratschläge und man kann für andere dann auch ein positives Beispiel sein, wenn die sehen so, die kommen frisch rein, sehen so, ach guck mal, wie die miteinander umgehen, das ist ja total toll. Das habe ich. Und das gibt einfach mehr Lebensqualität dann auch diese Leute dann zurück, dann, die da vielleicht ein bisschen verloren waren auf dem Weg oder so. Genau.
Steigt ja auch dann das Selbstwertgefühl, wenn du halt auch einem anderen Menschen helfen kannst.
Richtig, ja. Klar.
Wenn du nicht immer nur auf Hilfe angewiesen bist, sondern auch selber mal helfen kannst.
Ja, ja, ja. Aber das
also ganz ist, platt gesagt jedenfalls.
Ja, genau, ganz platt gesagt. Das ist einfach so, es ist eine Normalität, eine Selbstverständlichkeit. Und das wünsche ich mir auch allgemein von der kompletten Gesellschaft, dass es einfach normal wird, eine Selbstverständlichkeit entsteht, dass man nicht immer dafür kämpfen muss oder dass man immer betteln muss teilweise. Es gibt halt wirklich Stellen oder Orte in Deutschland, da muss man ja teilweise nach Hilfe betteln und das ist einfach das, was weg muss. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Auf jeden Fall.
Das ist ja wahrscheinlich die Sensibilisierung für solche Thematiken schon mal der erste Schritt in eine positive Richtung, auch irgendwie eine gegenseitige Akzeptanz einfach irgendwie auch zu stärken.
Genau, die Sensibilisierung. Und einerseits sind auch die Betroffenen da sehr gefordert, mit zu sensibilisieren, nicht zu blocken, nicht immer gleich loszumeckern, zu schimpfen. Klar, jeder hat einen schlechten Tag. Habe ich ganz oft manchmal.
Es ist egal, ob man blind ist oder ob man aber sieht. Das ist schlechte Tage, der falsche Fuß.
Es ist einfach dann in dem Moment wirklich ganz blöd. Und wenn man merkt, so, dann kann man auch ganz schnell sagen, Entschuldigung, es tut mir leid, es ist heute irgendwie nicht mein Tag, war nicht so böse gemeint. Ich danke vielmals für sich, dass sie doch also geholfen haben oder vielleicht nicht geholfen haben. Dann geht man einfach weiter, wie auch immer. Also einfach das Ganze nicht zu verbohrt, zu verbissen sehen, auf beiden Seiten. Einfach ein entspanntes Verhältnis aufbauen.
Weil, guck mal, es fängt ja schon damit an, mit solchen Kleinigkeiten, wie wir ja jetzt auch privat unsere Sicht geändert haben. So fängt es halt an. Je mehr wir quasi auch zum Beispiel auf solche Sachen wie die Leitstreifen achten, weil wir es ja jetzt, weil wir jemanden kennen, der das quasi benötigt.
Ich merke auch selber, wie mich das einfach mehr in Wallung oder mehr in Rage bringt, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwelche Dinge nicht dafür ausgelegt sind, inklusiv zu sein. Also wenn ich auf einer Straßenbahnhaltestelle irgendwie eine Baustelle sehe und es gibt keine Möglichkeit für blinde Personen einfach als da dagegen zu stolpern, weil die einfach genau auf diesen Leitstreifen gebaut ist und es einfach auch keine Absperrung bzw. keinen Weg drumherum gibt. Oder wenn ich irgendwo Ampeln sehe, die kein Piepen haben, dass das nicht funktioniert oder was aber auch schon seit Ewigkeiten nicht funktioniert. Und also so, das sind so Sachen, da habe ich mir, die sind mir früher aufgefallen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es betrifft mich irgendwie nicht. Mhm. Mittlerweile ist es so, mich betrifft zwar immer noch nicht, aber mich macht es trotzdem wütend, weil es sollte mehr Leute von uns betreffen, beziehungsweise, also nicht es sollte mehr betreffen, sondern es sollte einfach für uns alle wichtig sein, dass wir eine gesellschaftliche Teilhabe haben, an die einfach jeder teilhaben kann. Das inkludiert halt eben auch Menschen, die nicht sehen.
Beziehungsweise in jeglicher Form irgendwie eingeschränkt sind, das ist ja vollkommen egal.
Aber was du gerade sagtest, zum Beispiel, wenn eine Baustelle dort ist und die Absperrung auf dem Leitstreifen, soll nicht sein, aber wenn es nicht anders geht, muss halt also dennoch für die Fußgänger, die drumherum müssen, ja sowieso dann ein Weg drumherum geführt werden, sodass man sich da langhangeln kann. Also meine Erfahrung war oft, dass dann auch der Bauarbeiter, wenn Bauarbeiter da waren, das ist ja manchmal so, müssen ja einer, dann kommen sie an und helfen einen dann auch drumherum oder auch Passanten. Also es gibt mehr Menschen, die da wirklich einen unterstützen, helfen, fragen. Wie ich dir heute ja auch schon erzählt hatte, da stand ich an der Straße, wollte rüber, habe mich aber umentschieden dann in dem Moment. Ich so, nee, Moment, brauchst du gar nicht da lang gehen, du brauchst nicht in das Geschäft zu gehen. Bin ich wieder umgedreht und auf einmal fuhr ein Auto an mich ran, kuppelt das Fenster runter und ein Mann und seine Freundin oder Frau saßen da drin und fragten so, wollen Sie gerade über die Straße? Ich so, ja, ich habe mich aber umentschieden. Wo ich dann auch in dem Moment gedacht habe, so, krass, die sind mit dem Auto umgekehrt. Also wirkte jetzt für mich, weil in dem Moment, wo ich da losgelaufen bin, sind alle Autos nur nach links weggefahren. Und dann scheinen die wohl das mitgekriegt zu haben, sind umgedreht und haben mich gefragt, ob ich da Hilfe bräuchte dann in dem Moment. Wo ich sage so, das ist super, das ist genial.
Wenn die Menschen, die sehen können, mit offeneren Augen und Ohren einfach durch die Welt laufen, um zu sehen, hey, vielleicht kann ich der Person helfen. Und dann natürlich auch fragen, brauchst du Hilfe oder brauchen sie Hilfe? Ne? Das ist ja auch sowas, was
das du ist wichtig,
schon oft angesprochen hast, so, dass man irgendwie Hilfe natürlich anbieten kann, aber man sollte sie der Person nicht aufdrücken. Vielleicht wolltest du gar nicht über die Straßen, plötzlich wirst du drüber geschoben, ohne dass
ich will nicht in den Zug. Ja. Okay.
Oder man nimmt einfach deinen Arm und nimmt dich mit.
Ja, wo du es gerade sagst, mit dem Arm, das ist ja auch ganz wichtig. Das ist ja niemals dem Blinden in den Stockarm greifen. Das ist so, als würdest du einem Sehnen ins Auge pieksen.
Mhm. Genau.
Den Spruch habe ich von meiner Mobi-Trainerin gelernt, der ist super.
Das ist die Frau, die wir treffen, ne?
Das ist die Frau, die wir treffen werden.
Genau.
Voller Vorfreude auf die Trainerin, die Leute der Blindenschule, den Trommelkurs und auf die Hilfsmittelherausforderung macht sich Marion daran, bereits aufzustehen. Konstantins Frage lässt sie schnell wieder auf die Decke sinken. Stimmt, da war ja was.
Du bist ja jetzt auch Fernsehstar.
Ja, genau.
Habe ich gesehen. Oder ist mir zu Ohren gekommen, zu Öhrchen gekommen.
Ja, ich habe ja bei Hinreisend, bei dem MDR-Kanal, also Hashtag Hinreisend, gab es ja vor...
Auf YouTube zu finden?
Ist ein YouTube-Kanal, genau, ja, genau. Auch abonnieren, bitte, danke. Dieser Standard-YouTube-Spruch. Nein, da war ich ja mit der lieben Anna, einer ganz lieben, tollen Moderatorin, war ich ja dort im Freizeitpark Plon unterwegs und dort haben wir den Park mal ein bisschen anders entdeckt, als man sich das vorstellen könnte. Ne? Man denkt ja so, ja, der Blinde oder Sehende, der geht ja nicht in so einen Park. Natürlich, wir gehen da auch rein. Wir wollen ja auch mal Spaß haben und den Nervenkitzel spüren dann in dem Moment. Ne?
Schnell ist die Folge im Netz gefunden und auf Lautsprecher umgestellt.
Was ist dir wichtig in so einem Freizeitpark? Was ist da... Genau, auf was achtest du besonders?
Dass die Zugänge zu den Fahrgeschäften relativ unkompliziert sind, sage ich jetzt mal. Dann halt, dass vielleicht nicht zu sehr überall ein Kreischen ist, wie da.
Ja, ne? Das sieht ja auch gerade.
Wasser, okay.
Hier alles sehr...
Also eigentlich, sage ich mal so, entspannte Ecken vorhanden sind, dass man auch mal ein bisschen den Kopf ruhen lassen kann.
Ja.
Weil wenn man ja ständig mit den Ohren unterwegs ist, also ich sehe zwar noch ein bisschen was, aber das ist ja auch eine komplett, also mega anstrengend einfach. Und wenn man da so ein paar Punkte hat in so einem Park, wo man einfach in Ruhe sitzen kann,
dann, mal wieder runterkommen.
Genau, dann kann man, also gerade in meinem Fall halt, ist es dann wirklich schön entspannt, dann einfach mal den Kopf frei zu kriegen.
Ja. Und das ist ja schon für mich, ne?
Ja.
Für mich total viel für den Kopf. Ja. Wir sehen hier Leute, die sich hier überschlagen in der Achterbahn. Dann hier eine Wasserachterbahn. Hier gibt es überall Essen und ganz viele Menschen. Und
ja,
du kriegst das ja auch mit. Und
das ist das Nächste. Die ganzen Menschenmassen dann in dem Moment. Ja. Die gucken die auch nicht immer, weil sie auch, klar, die wollen ja Spaß haben und gucken dann selten um sich herum. Und dann ist es schon eine Herausforderung. Deshalb gehe ich auch immer nur in Begleitung in so einen Freizeitpark, wenn ich dann die Möglichkeit habe. Alleine oder mit anderen blinden Sehbehinderten in dem Moment ist das ein absoluter Horrortrip. Also für mich hier. Es gibt vielleicht welche, die machen das. Sagen so, ja, den Kick brauuchen wir.
Ja.
Aber nee, eine sehende Person ist schon immer wichtig, die dabei zu haben.
Ah, ich sag mal, alleine im Freizeitpark, das macht ja auch keinen Spaß, oder?
Na, es gibt ja Menschen, die machen das, ja. Ne?
Boah, ich finde es aber nicht so schön.
Also, die vielleicht nur das Fahrgeschäft testen wollen oder so.
Ich würde auch immer den mitnehmen, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen, irgendwie musst du dich doch noch mal über irgendjemanden beömmeln können, dem es jetzt gerade nicht so gut geht.
Den
die Schadenfreude.
Und auch wenn es ein bisschen gemein ist, irgendwie macht das Mitleiden auf der anderen Seite der Mattscheibe schon Freude. Menschen sind komisch.
Es ist nicht alles gut.
Nein?
Nein.
Oh.
Aber es bleibt drin. Aber.
Das sind schöne abschließende Worte.
Ja, ja. Definitiv. Aber
das
war
ein super schöner Tag.
Was ich sehr, sehr spannend fand, war die Nummer, als du davon berichtet hast, was es für dich bedeutet, Achterbahn zu fahren.
Ja. Also, das Freiheitsgefühl dahinter.
Genau.
Ja, das ist ja. Du bist ja in einer Laufschiene, du bist gesichert, du kannst abschalten, du kannst die in die Hose machen, je nachdem, wie viel Angst er davor hat. Aber es ist ja tatsächlich so, du musst dich da auf, also der Vorteil ist, man sieht ja nicht, wie es in den Abgrund geht dann in dem Moment. Man sieht die nächste scharfe Kurve nicht. Das heißt, der Körper reagiert ja in dem Moment ja auch nicht dann. In dem Moment kann erst später reagieren. Wenn du ja siehst dabei, reagiert dein Körper ja schon auf dein Gehirn. Oh, da kommt jetzt Gefahr. Und dein Körper reagiert da auch dann. Aber wenn du es nicht so wirklich wahrnimmst, dann bist du einfach frei in dem Moment und kannst es einfach genießen. In dem Moment. Also, ja.
So, ihr Lieben, wie schaut es denn aus?
Ich habe noch eine Kleinigkeit.
Eine Kleinigkeit hast du noch?
Eine Kleinigkeit habe ich noch.
Aha.
Wir hatten Halle und wir hatten Paderborn. Jetzt fragt sich wahrscheinlich mindestens einer da draußen, wenn der Konsti kein Sachse ist.
Ja, stimmt.
Wo kommt denn der eigentlich her?
Wo kommt der denn eigentlich her? Ja,
das ist der geschlüpft?
Das ist eine gute Frage. Ich komme ursprünglich aus Hessen, aus dem wunderschönen Taunus. Bin Dorfkind, in Wallmünster groß geworden. Wird wahrscheinlich keiner von den Zuhörerinnen oder Zuhörern kennen.
Wer weiß.
Es wird 3000 Einwohner, aber wer weiß, vielleicht haben wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer aus Wallmünster. You never know. Genau, und ich habe mich damals am Abitur dafür entschieden, nach Dresden zu ziehen und bin über Umwege nach meinem Studium beim Mitteldeutschen Rundfunk gelandet. Genau. Von daher habe ich Dresden kennen und lieben gelernt.
Und wir lieben dich ja auch.
Ja, meinst du?
Ganz doll. Ja, klar.
Ja. Oh. Das freut mich zu hören.
Darf ich dir noch ein Brot anbieten?
Ja, natürlich darfst du mir gerne noch ein Brot anbieten.
Was war die Idee? Aufessen?
Ja, ach so, ja, stimmt.
Und dann vielleicht so langsam mal aufbrechen.
Ja, ich meine, Leipzig wäre vielleicht jetzt nicht die allerschlechteste Idee. Ich
bin auch ganz schön gespannt.
Und ihr könnt dann auch gespannt sein. Die Folge gibt es dann ein bisschen später.
Ich freue mich auf die nächsten Wochen mit euch.
Genau. Yay. Und auch mit euch.
Tschüssi.
Tschüss. Bye.
Und kaum sagt wer Tschüss.
Oh, ich kann mich nackig machen.
Worauf freust du dich am meisten, Maja?
Frag sie, wer jetzt den Mund voll hat. Super Idee. Ist ja gerade ein Blümchen rausgekommen.
Ein bisschen Proteine? Ja.
Wenn der Wetterbericht sagt 30 Grad im Schatten, ja gut. So.
Da mein Telefon mit dem Handy, danke, ich gehe wieder in mein Bett.
Hallo, ich bin Edith. Ich bin wieder da.
Augen zu und durch mit dem Öhrchen unterwegs. Eine Produktion der MCS Team GmbH im Auftrag von MDR Sachsen. Buch, Regie und Schnitt Marion Waldhauer. Podcastpartner Daniel Martin und Konstantin Henz. Redaktion Lukas Görlach und Julia Rubner. Wir bedanken uns bei allen, die uns ihre Türen geöffnet haben.